Jesu. Und zwar am vergangenen Montag haben wir uns ja angeschaut wegen den Möglichkeiten oder beziehungsweise dem Prozesskonzept. Da ging es ja darum, auch zu unterscheiden bezüglich Benutzerprozesse, die Anwendungsprogramme repräsentieren, oder Systemprozesse, die vom Betriebssystem herkommen. Und da gibt es ja dann unterschiedliche, die eigentlich kontinuierlich laufen, oder dann die sogenannten Daemons, die im Grunde genommen auf bestimmte Ereignisse oder Situationen warten und wenn die eintreten, dann entsprechend getriggert werden. Beispielsweise, wenn eine Übertragung aus dem Netz ansteht, das heißt also, was geschickt wird, dass es dann die entsprechenden Daten vom Netz nimmt und vom Puffer, also von dem Netzpuffer, und dann entsprechend an die Applikation weitergibt. Das nächste, was wir uns hier, wir haben das Zustandsmodell angeschaut, und was wir uns jetzt noch kurz anschauen, sind auch die Möglichkeiten, wie Prozesse erzeugt werden. Und da ist es sicherlich so, dass ja Prozesse durch andere Prozesse erzeugt werden, und die haben ja dann ein gewisses Verhältnis zueinander. Das heißt, der erzeugende Prozess wird als Parent bezeichnet, das Kindprozess dann oder das erzeugte Prozess als Kind. Und jetzt gibt es natürlich Unterschiede, wie sich die beiden Prozesse Vater und Kind oder Parent und Kind halt verhalten. Und eine Möglichkeit ist, dass im Grunde genommen der Vater wartet, bis das Kind die Berechnungen ausgeführt hat, und am Schluss werden die entsprechenden Daten zurückgegeben. Das ist dann so vergleichbar wie beispielsweise ein Unterprogrammaufruf. Und da ist es auch so, dass der Aufrufer wartet, bis das Unterprogramm beendet ist und dann die entsprechenden Resultatdaten zurückgibt. Andere Möglichkeit ist, die können natürlich beide parallel laufen und sich gegenseitig unter Umständen Daten austauschen, wenn das gewünscht ist. Es gibt auch für die Erzeugung von Prozessen unterschiedliche Vorgehensweisen. Und wenn Sie also Windows NT anschauen, und das ist bei den nachfolgenden Windows-Systems auch nicht anders, ob das jetzt XP oder 7 ist, da ist es so, dass der Vaterprozess eine Reihe von Systemaufrufen durchführt und dann entsprechend am Ende, wenn die Systemaufrufe alle abgeschlossen sind, wird mehr oder weniger dann der Kindprozess gestartet, und zwar typischerweise an dem Main-Programm. Und von da aus laufen dann die beiden Prozesse unabhängig voneinander, je nachdem, ob sie jetzt beispielsweise dann miteinander kommunizieren, wo sie sich dann möglicherweise ja synchronisieren. Bei Unix läuft es etwas anders. Und zwar, da ist es so, der Vater ruft sozusagen den Systemaufruf Fork auf, und dann wird ein komplettes Abbild, ein Duplikat erstellt. Also das erstellt ein Duplikat von dem Vater. Und das Kind kann jetzt im Grunde genommen sein Speicherabbild komplett ändern und damit ein komplett neuer Prozess werden. Und wir können uns das von Unix mal anschauen, weil das ist so komplett unterschiedlich ist, wie das die Windows-Umgebung macht. Und zwar ist so, dass also Fork führt zu einem fast exakten Duplikat, und ein Unterschied, den kennen wir natürlich, sie haben unterschiedliche Prozess-IDs. Klar, jeder Prozess hat eine ID, und natürlich, wenn ich einen neuen Prozess erzeuge, bekommt der eine neue ID. Also insofern unterscheiden sie sich jetzt. Und wichtig ist auch so, mal anzuschauen, was das Fork im Grunde genommen liefert. Nämlich für den Vaterprozess liefert es die Prozess-ID des Kindprozesses, für den Kind-Prozess liefert das den Wert 0. Und man kann sich jetzt mal anschauen, wie das in dem Programm ausschaut, so in einem Beispielprogramm. Und wenn man sich jetzt hier mal anschaut, ich habe hier das Main-Programm, das ist jetzt der Vater. Und jetzt habe ich hier den Aufruf zu dem Fork. Und da sieht man schon, also der Rückgabewert ist hier eine Prozess-ID. Und das Ganze ist jetzt so, wenn man den Vaterprozess betrachtet. Der Vaterprozess, das war ja der hier die Funktion bzw. den Systemaufruf ausgeführt hat. Und der erhält ja, das haben wir gesagt, den Wert, die Prozess-ID des Kindes. Das heißt, die ist auf jeden Fall ungleich 0. Also es gibt keine Prozess-ID 0, sondern die sind immer ungleich 0. Und da ist es so, dass jetzt hier diesen Teil, der wird vom Vaterprozess durchlaufen. Also hier den Teil durchläuft der Vaterprozess. Und den Teil hier, den man also hier sieht, den oberen Teil, den durchläuft das Kindprozess. Weil ich habe ja gesagt, der Prozess ist es nahezu ein Duplikat des alten Prozesses, des Erzeugenden. Und Duplikat heißt natürlich auch, dass das Speicherabbild identisch ist. Und damit natürlich auch das ausführbare Programm. Und man sieht hier schon, das ist genau der Kindprozess, der hier weiterläuft, weil rauskommen tun beide, ich habe dann zwei Prozesse, mit dem generiere ich also hier zwei Prozesse, den Vater und das Kind mit dem Speicherabzug hier. Das Kind läuft hier durch und der Vater läuft hier durch, weil nämlich hier mit dem CPID unterscheiden sich beide Prozesse, weil der eine bekommt als Rückgabewert 0, das Kind, der Vater bekommt die reale Prozess-ID von dem Kindprozess dann. Wenn man sich das jetzt so anschaut, sagt man, naja, was mache ich mit dem Ganzen? Und das Ganze kann man sich jetzt mal anschauen mit dem nächsten, damit es etwas interessanter wird, nämlich, oder vielleicht zunächst noch ein paar Punkte. Kind und Vater haben also in dem Zusammenhang mit Unix nahezu alles gemeinsam. Sie lesen dieselben Daten, haben denselben, gehören zum selben Benutzer. Das heißt also, der Benutzer, der den Vater gestartet hat, ist sozusagen auch der Benutzer von dem Kind und sie benutzen auch dieselben Daten. Das Problem ist natürlich jetzt habe ich den identischen Ablauf. Und das kann man natürlich jetzt hier ersetzen durch einen ganz speziellen Unix-Systemaufruf, nämlich mit diesem exec. Und mit dem exec kann ich also das Programmbild komplett ersetzen durch ein neues. Und das ist genau das, was beispielsweise dann der Kindprozess oder das Kindprozess macht. Und wir schauen uns das einfach mal an, wie das ausschaut. Ich habe wieder dieselbe Situation wie vorher, nämlich hier das Main-Programm vom Vater, habe hier wieder meinen Fork und dann, das ist genau der Teil, der hier vom Kind durchlaufen wird. Das ist der Teil, der vom Vater durchlaufen wird und der kann er dann entsprechend weitergehen. Und jetzt ist so, dass ich also hier dieses exec ausführen kann. Und ein Punkt ist hier, ich ersetze das Programmablaufbild. Also hier ersetzt, muss bloß schauen, dass mir das nicht runterfällt. Ups. Ersetzt das Programmbild, also hier ersetzt Programmbild. Und es gibt unterschiedliche Varianten. Da gibt es also execl, Und es gibt da noch andere Varianten davon. Aber das spielt in dem Sinne jetzt keine Rolle hier. Wie schauen hier die Parameter von dem Exec aus? Das ist hier der Name des auszuführenden Programmes. Also hier, oder das auszuführende Programm. Also hier auszuführendes Programm. Das nächste ist der Name von dem Programm, also hier Programmname. Dann habe ich als nächstes die Parameter oder Optionen. Und am Schluss habe ich hier diese Null. Das markiert eigentlich das Ende von dem Aufruf. Also markiert Ende Parameterliste von Exec. Und damit ist so, dass dieses Programmabbild des Vaters wird durch dieses Programmabbild, was hier in dem bin-directed drinsteht unter ls, komplett ersetzt. Und jetzt kann man sich anschauen, was passiert jetzt mit dem hier. Wenn dieser Aufruf erfolgreich ist, dann verschwindet ja komplett das Programmabbild des Vaters beim Kind. Also beim Kind. Und dann wird dieser Teil nie durchlaufen. Also da kommt das Kind nie hin. Dagegen, wenn dieser Systemaufruf aus irgendwelchen Gründen mit einem Fehler endet, beispielsweise steht hier ein Programmname, der Programmname ist aber nicht in dem Bin Directory und kann nicht gefunden werden, oder die Optionen sind falsch und es kann nicht gestartet werden, dann würde dieser Programmaufruf mit einem Fehler enden und dann würde hier sozusagen ein Fehlercode zurückgegeben werden und dann würde das Ganze hier durchlaufen werden. Also hier wird von Kind nur bei Fehler von exec l durchlaufen. Also bei Aufruf, also auf Aufruf von bei, na, schauen wir hier, bei Aufruf, na jetzt stimmt irgendwas nicht, wird von Kind nur bei Fehler von, jetzt habe ich es, Exec-Aufruf durchlaufen. Das heißt also, das Ganze ist nicht so, dass wenn in der Exec beim Ablauf irgendwo mal ein Fehler auftritt, dann bin ich ja bereits drin. Sondern hier geht es nur darum, wenn der Aufruf von dem Exec-L fehlschlägt, also wenn das nicht funktioniert, dann würden wir hier in dem reinkommen, man würde hier dieses Printf in dem Sinne machen und würde hier ein Exit ausführen vom Kind-Prozess. Das heißt also, hier würde der Kind-Prozess beendet werden und hier Exit 1 würde heißen, dass man mit Fehler das Ganze beendet. Wenn man Exit 0 ist typischerweise so die Rückmeldung, dass das Ganze ohne Fehler beendet worden ist. Und das ist sozusagen der Ablauf, wie das Ganze in Unix bei der Prozesserzeugung von Kindprozessen funktioniert. In dem Sinne komplett anders, als wie das bei Windows-Umgebungen funktioniert, sondern hier mit dem Speicherabbild vom gemeinsamen oder gemeinsam mit dem Vater und dann kann man einfach komplett das Programm durch diesen Exec-Kommando eigentlich ändern. Und da gibt's, hatte ich ja vorher schon gesagt, gibt's unterschiedliche Varianten davon, die als Systemdienste zur Verfügung stehen. Der andere Punkt, den wir uns kurz anschauen können, ist so, Prinzipablauf, der jetzt nun zwischen Vater und Kind halt stattfinden kann. Und die Situation ist hier folgende, dass man natürlich sagen kann, gut, der Vater kann jetzt warten, bis der Kindprozess beendet ist und kann dann dementsprechend die Berechnungsdaten übernehmen und kann die dann weiter in seinem Prozess verwenden. Oder man kann natürlich sagen, das Kind ist vorher schon beendet, bevor der Vater überhaupt mal nachfragt, was das Ergebnis der Berechnung ist. Und das sind genau diese zwei Situationen hier, die wir hier haben. Und zwar, hier ist es so, der Vater, da macht er einen Fork, dann wird der Kindprozess erzeugt und der Vater setzt seine Berechnung weiter fort. Dann führt er irgendwann ein Wait aus. Als Parameter von dem Wait wird die Prozess-ID angegeben. Die kennt ja der Vaterprozess, die hat er ja als Ergebnis von dem Fork gehalten. Und jetzt ist so, dass der Vater an sich hier wartet, bis das Kindprozess irgendwann einen Exit ausführt. Und dann wird als Ergebnis zurückgemeldet, ja, so ein Rückgabewert, also das Ergebnis, was hier übergeben wird, und natürlich auch der Beendigungs, also hier Beendigungsstatus. Und Beendigungsstatus heißt, der Kindprozess ohne Fehler durchgelaufen ist, also erfolgreich, oder mit Fehler beendet worden ist. Jetzt haben wir aber noch die andere Situation. Der Kindprozess ist vorher fertig, bevor hier der Vater sein Wait ausführt. Und jetzt ist so, Sie können diesen Kindprozess nicht sofort löschen, weil nämlich hier braucht man natürlich das, was man hier angegeben hat, den Rückgabewert und Beendigungsstatus. Und deshalb muss natürlich diese Information vorgehalten werden. Und man hat hier sogenannte Zombie-Prozesse oder ein Zombie-Prozess, also hier Belegung von Prozesstabelle oder Prozesstabellen Eintrag. Und in dem Prozesstabelleneintrag, da stehen jetzt auch die Informationen drin, wie die Rückgabewerte und Beendigungsstatus. Und das muss natürlich so lange vorgehalten werden, bis irgendwann mal der Vater sein Wait ausführt. Das Ganze ist hier natürlich im Betriebssystem wird das vorgehalten. Und das wird nicht in dem Anwendungsbereich. Und dann ist so, wenn da die Übergabe stattgefunden hat, dann kann dieser Zombie-Prozess aus der Prozesstabelle entfernt werden. Und man sieht schon, wenn beispielsweise Systeme relativ lange laufen, dass dann ja sehr häufig immer wieder Prozesse kommen und gehen. Und wenn man also hier die Situation hat, dass beispielsweise der Vater nie ein Wait ausführt oder der Vaterprozess hat einen Crash, das heißt verschwindet, dann habe ich natürlich hier immer diese Zombie-Prozesse, die sitzen in der Prozesstabelle drin. Die Daten werden nicht abgeholt, aber das Betriebssystem hält sie vor. Ich habe also hier eine Menge von Prozessen, die Tabelleneinträge belegen und dementsprechend unter Umständen die Erzeugung neuer Prozesse limitieren, weil sie ja die Prozesstabelle füllen. Und wenn ich also ein Betriebssystem über einen langen Zeitraum laufen habe, kann es passieren, dass ich eine ganze Menge von solchen Zombie-Prozessen da drin habe und dementsprechend die Platz wegnehmen für neue Erzeugungen von Prozessen. Deshalb gibt es die Möglichkeit, wenn hier der Vater terminiert, aus irgendwelchen Gründen, dass dann versucht wird, diesen Kindprozess nicht mehr dem Vater zuzuordnen, also dem ursprünglichen Erzeuger, sondern den Initialprozess, also dem Init-Prozess, Systemprozess, der am Anfang beim Booten des Systems hochgefahren wird. Und dieser Init-Prozess, der nach dem Booten gestartet wird, würde dann in regelmäßigen Abständen immer wieder so ein Wait ausführen auf diese Zombie-Prozesse, würden oder auf diese Kindprozesse, die sozusagen verwaist sind. Und die Ergebnisse interessieren ihn natürlich eigentlich nicht, aber er würde damit, diese Zombie-Prozesse würden damit automatisch aus der Prozesstabelle dann verschwinden, weil nämlich hier die Beendigungsstatus und Rückgabewert halt übergeben worden sind. Und auf diese Weise hat man die Möglichkeit, da etwas von Seiten des Betriebssystems dem vorzubeugen, dass hier die Prozesstabelle halt überläuft. Wenn Sie Linux anschauen, da gibt es was Ähnliches mit Clone und das können Sie natürlich da auch zu entsprechenden Erzeugung von Threads verwenden. Sie klonen in dem Sinne auch das normale Abbild. Und da gibt es halt dann entsprechende Flags, die Sie hier setzen können, wie zum Beispiel Clone Files. Also hier, Sie hätten dann solche Flags wie Clone Files. Dann würde das heißen, dass man hier natürlich die offenen Dateien gemeinsam nutzt oder Clone VM, gemeinsamer Arbeitsspeicher und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge von solchen Flags, die man hier in dem Aufruf verwenden kann. Das waren jetzt mal die Punkte von der Prozesserzeugung. Und das letzte noch mit Prozesse und Vererbung. Das ist jetzt nicht so, wie man das jetzt vom Objektorientierten her kennt, von der Vererbung her, sondern hier geht es nur darum, dass ich da ein paar Sachen zeigen will, was unter Umständen Vater und Kind gemeinsam haben. Und man kann das beispielsweise in den Aufrufen natürlich auch spezifizieren, was man da haben will und wie man das haben will. Und da gibt es also ein paar unterschiedliche Entscheidungen, die man als Systemprogrammierer natürlich trifft, um zu sagen, was haben jetzt Vater und Kind gemeinsam und worin unterscheiden sie sich. Und das kann man einmal natürlich auf der Ebene der Ausführung machen, dann auf der Ebene der Ressourcen, auf der Ebene des Adressraums und auf der Ebene der Threads. Und beispielsweise bei der Ausführung kann man sagen, naja, Vater und Kind werden gleichzeitig ausgeführt, laufen parallel und irgendwann interagieren sie mit Interprozesskommunikation oder der Vater wartet, bis das Kindprozess beendet ist. Das ist eine andere Möglichkeit. Dann mit den Ressourcen. Vater und Kind teilen alle Ressourcen oder einen Teil, oder sie haben keine Ressourcen gemeinsam. Adressraum, das kann sein, dass das Kind ein Duplikat des Vaters ist, oder das, was wir bei dem Exec hatten, hier, der bekommt ein komplett neues Programm und damit ist es so, als ob Kind und Vater komplett unterschiedliche Entitäten sind. Und bei den Threads noch das Letzte, das Kind dupliziert alle Threads von dem Vater oder nur den Thread, der die Fork-Operation ausgeführt hat. Und alle anderen Threads, die während der Vaterausführung gestartet worden sind, würden dann nur bei dem Vater existieren. Also hier in dem Sinne ist es so, dass Sie hier eine ganze Menge von möglichen Unterscheidungen haben. Das hat jetzt in dem Sinne ist es nicht vergleichbar mit dem Objektorientierten, wie Sie es in Java natürlich haben, dass Sie Funktionalitäten durchreichen können durch die Klassen, um zu finden, welche die Methode aktuell ausgeführt werden soll, sondern hier geht es nur darum, in dem Sinne, welche Sachen gemeinsam benutzt werden und wo sie sich unterscheiden. Das nächste, was wir hier anschauen können, ist sozusagen der Begriff Dispatcher. Und da ist es ja so, dass wir ja gesagt haben, wir haben den Scheduler und wir haben den Dispatcher. Der Dispatcher ist derjenige oder die Einheit, die im Grunde genommen die Übergänge zwischen rechenwillig und rechnend realisiert. Und das ist genau das, was auch hier so den Kontextwechsel durchführt. Und Kontextwechsel heißt, welcher Prozess oder welcher Thread auf der CPU rechnet. Und hier ist es so, dass man ja sagen kann, wann wird man so einen Kontextwechsel durchführen. Das kann natürlich passieren, wenn beispielsweise ein Prozess, der vorher wartend war, der hat oder der vorher der rechnend war und dann in einen Zustand wartend übergehen würde. Beispielsweise, weil er einen EA-Aufruf ausführt. Also hier zum Beispiel nach EA-Aufruf. Und der würde also hier beispielsweise ein Read oder Write ausführen. Und nachdem so ein Read oder Write ja nicht sofort stattfindet, sondern unter Umständen muss ja da die Festplatte angesprochen werden, da werden entsprechende Daten über den Bus übertragen und das kann natürlich auch der langsame Bus sein mit USB oder was auch immer. Und in dem Sinne kann man natürlich jetzt nicht von Seiten des Betriebssystems diesen Prozess in der CPU lassen und warten, bis alles erledigt ist. Sondern was hier stattfindet, dass dieser Prozess, der geht in den Zustand wartend über. Und jetzt ist natürlich die CPU frei für einen anderen Prozess. Und man würde also hier einen anderen Prozess entsprechend auswählen und den rechnen setzen. Es gibt eine andere Möglichkeit, wo der Prozess an sich noch weiter rechnen will, aber jeder Prozess bekommt typischerweise immer so eine Zeitscheibe, dass man ihm sagt, du bekommst jetzt 300 Millisekunden zum Rechnen. Wenn die 300 Millisekunden erschöpft sind, dann würde man ihm die CPU wegnehmen oder das Betriebssystem und würde dann einen anderen rechenwilligen Prozess einsetzen. Der Prozess an sich wäre weiterhin rechenwillig. Aber man würde ihn hinten in der Liste der rechenwilligen Prozesse einfach wieder von hinten neu einreihen. Auf diese Weise hat man die Möglichkeit, so einen Multiprogrammbetrieb, weil dann mehrere Programme halt quasi parallel laufen und drankommen und jeder Prozess hat einen gewissen Fortschritt. Beispielsweise ein Fortschritt immer so 300 Millisekundenweise. Und jetzt ist so das Problem, das man natürlich hier hat, bei dem Kontextwechsel, der aktuelle Ausführungskontext, den muss ich natürlich retten, weil wenn der Prozess fortgesetzt wird, der muss er genau an der Stelle weitermachen, wo er unterbrochen worden ist oder wo er wartend oder wo ihm die CPU entzogen worden ist. Und den aktuellen Kontext muss ich auf der einen Seite sichern und den Kontext des nächsten rechenbereiten Prozesses, den muss ich laden. Und da gehören natürlich so Sachen dazu, wie Retten der aktuellen Registerwerte. Und da hängt es natürlich davon ab, wie umfangreich oder wie viele Register ich habe. Beispielsweise, wenn ich eine 32-Bit-Registermaschine habe, wenn ich 32 Register habe und dann muss ich halt die Inhalte von 32 Register muss ich entsprechend auf die Festplatte schreiben oder in den Speicher halt schreiben, in den Speicher oder auf die Festplatte, je nachdem. Wenn ich jetzt 256 habe, dann muss ich natürlich 256 Registerinhalte in den Arbeitsspeicher schreiben. Und das ist also schon ein ganz Stück mehr. Und für jedes Schreiben von dem Registerinhalt in den Hauptspeicher muss ich ja jetzt, ist es ein Transfer über den Speicherbus. Und wenn ich 256 Registerinhalte speichern muss, habe ich 256 Mal, dass ich Daten über den Speicherbus transferiere. Dann muss ich das auch wieder laden. Und bei 256 würde das heißen, ich muss vom Arbeitsspeicher 256 Inhalte laden. Und das sieht man schon. Das ist eine ganze Menge, was da an Informationen über den Speicherbus hin und her transferiert wird. Und das bedeutet natürlich auch, je umfangreicher so dieser Prozesskontrollblock ist, desto teurer ist dieser Prozesswechsel. Und der ist erheblich billiger, wenn ich hier nur mit 16 Registern oder 32 Registern arbeite. Was würde ich sonst noch retten? Zum Beispiel retten der aktuellen Dateiposition. Also hier retten der aktuellen Dateiposition. Und da geht es ja darum, wenn Sie hier immer wieder Reads machen, dann sind Sie ja irgendwo in Ihrer Datei. Und wenn Sie das nächste Mal das Read machen, wollen Sie natürlich den nächsten Block wieder lesen und nicht wieder von vorne anfangen. Das heißt also, es gibt hier eine ganze Menge von solchen Daten, die hier entsprechend gerettet werden müssen. Und hier beispielsweise in Unix hat jeder Prozess seinen eigenen Dateizeiger, wo er gerade hinzeigt, wo er gerade in welcher Position er in der Datei ist. Und das muss natürlich hier entsprechend auch gerettet werden. Dann, was auch gerettet werden muss, Informationen zum Speichermanagement. Das heißt also zu der Abbildung zwischen dem virtuellen Speicher und dem physikalischen Speicher. Also diese Information muss auch gerettet werden. Und man sieht hier schon, man hat eine ganze Menge. Bei den Threads ist es etwas weniger. Bei den Threads, was man natürlich retten muss, sind die Register. Also hier hat einen kleineren Kontext, aber die Register, die haben natürlich die entsprechenden Threads auch für sich alleine. Und die muss ich natürlich dann auch entsprechend retten. Das betrifft nur, das Umschalten ist nur dann schnell, wenn ich zwischen Threads innerhalb eines Prozesses umschalte. Das heißt, wenn der Prozess dasselbe bleibt, aber die Threads sind unterschiedlich in dem Prozess. Wenn ich dagegen von einem Prozess, also von einem Thread in einem Prozess und zu einem Thread in einem anderen Prozess umschalte, dann habe ich natürlich den ganzen Aufwand von einem Prozess umschalten. Also hier, das Schnelle geht nur, wenn das hier gegeben ist. Und weil hier natürlich Ressourcen wie Dateien und solche Sachen ja gemeinsam benutzt werden, also muss ich die ja nicht retten, sondern die sind natürlich immer gemeinsam und die bleiben natürlich entsprechend zwischen den Threads erhalten. Kontextwechsel in Unix. Wenn man hier so das Ganze mal anschaut, beispielsweise kann ja so ein Systemprozess oder überhaupt ein Prozess an Sleep ausführen. Sleep heißt, der Prozess legt sich wartend, also hier Prozess wird wartend gesetzt und da ist es so, dass man als Parameter bei Sleep kann man sozusagen den Warteraum angeben, was so die Ursache ist für das Warten. Und wenn Sie Read oder Write angeben, dann wird damit implizit natürlich ein Wartensetzen des Prozesses ist damit verbunden. Jetzt ist so, wenn man das vom Ablauf her sich anschaut, dann läuft es so ab, dass ich in Unix anfange, maskieren von Interrupts. Das heißt also hier Ausblenden von Unterbrechungen. Also hier Ausblenden von Unterbrechungen. Und zwar geht es darum, dass während eines Kontextwechsels möchte man von außen keine Unterbrechungen zulassen, sondern das ist eine sehr sensitive Aktion und während der Zeit akzeptiert man keine Unterbrechungen. Dann habe ich hier das Lokalisieren der benötigten Warteschlange für das Sleep. Wo soll es hinkommen? Dann führt man möglicherweise eine Neuberechnung der Priorität aus und dann fügt man den Prozess in die Warteschlange ein und dann führt man die Operation zum Kontextwechsel aus. Und zwar hier natürlich die Retten Register aktueller Prozess, also hier Retten Register oder Retten aktueller Prozess, nicht bloß die Register, sondern hier Retten aktueller Prozess. Und das ist ja genau dieses PCB alt oder aktuell. Und dann hat man natürlich hier Laden aktueller Prozess. Und das ist ja dann hier, das lädt man aus dem PCB neu. Und also da sind natürlich von dem entsprechenden PCB neu. Und da stehen natürlich die Register drin und so weiter. Und das hat man ja beim letzten Mal, hat man ja diesen Prozesskontrollblock, da waren ja die Register drin, Condition Codes, Zustand etc. Das stand ja alles in dem Prozesskontrollblock drin. Und dann kann man natürlich wieder Interrupts zulassen. Und wenn also hier dann der neue Prozess läuft, dann können Sie auch wieder entsprechende Interrupts zulassen und die können dann von IA-Geräten sein, von Semaphoren und so weiter. Die Arbeitsmodi, die hat man ja schon mal angesprochen. Hier nochmal kurz zur Vervollständigung, dass wir ja diese zwei Modi hatten, nämlich diesen User Mode und den Kernel Mode oder das heißt auch System Mode, je nachdem. Und bei dem User Mode, da dürfen Sie keine privilegierten Befehle ausführen. Dagegen in dem System Mode dürfen Sie privilegierte Befehle ausführen. Und diese privilegierten Befehle, die benötigen Sie beispielsweise, um auf die Hardware zuzugreifen. Oder auch, um bestimmte systemsensitive Register oder Informationen zu ändern. Unkritische Register, die können Sie natürlich ändern, auch in dem User Mode. Da zählen Sachen dazu wie das Befehlsregister. Das ist ja, wenn Sie hier auf Maschinenebene einen Jump ausführen, dann bedeutet das natürlich, dass Sie damit implizit den Program Counter modifizieren, weil Sie springen ja irgendwo anders im Programmablauf hin. Indexregister verwenden Sie beispielsweise für die Ansteuerung von Speicherzellen. Das heißt, Sie haben eine Adresse, addieren einen Index drauf und sind dann bei der entsprechenden Speicherzelle. Und wo spielt so ein Index eine Rolle? Denken Sie an ein Feld. Beispielsweise ganz einfach ausgerechnet ein eindimensionales Feld. Dann haben Sie natürlich einen Index. Ein Index bezieht sich auf das Feldelement. Und der Index zeigt Ihnen dann auf, ob sie das nullte Feldelement, das erste, zweite und so dritte. Und das sind natürlich Sachen, die Sie alle hier modifizieren können. Dagegen im Systemmodus, da können Sie dann natürlich alle privilegierten Befehle auch ausführen und dementsprechend auch die veranlassen. Und jetzt, wenn Sie im User-Mode auf Hardware zugreifen wollen, dann bedeutet das natürlich, Sie brauchen einen Systemaufruf. Und das war ja das hier, was wir gesagt haben, hier Anwendung im Benutzermodus. Also hier Benutzermodus. Sie laufen hier runter. Sie haben hier den Systemaufruf. Das bedeutet, es findet eine Unterbrechung statt. Die Anwendung wird an der Stelle unterbrochen. Dann geht es hier weiter dann ist es so, Retten von Kontext, also hier Retten von Kontext von Anwendung. Und dann würden Sie hier im Betriebssystem, im Systemmodus weitermachen. Und am Schluss, wenn der Dienst ausgeführt worden ist, dann würde das Ganze natürlich hier stattfinden mit einer Rückkehr. Und hier, also hier Rückkehr, die Rückkehr, und hier würden Sie dann das Ganze fortsetzen. Und da ist es jetzt dann so, bevor die Rückkehr stattfinden, Laden von Kontext von Anwendung. Das heißt, Sie stellen denselben Zustand wieder her, den Sie hier hatten. Und auf diese Weise kann der natürlich entsprechend hier fortgesetzt werden, und zwar ohne Verlust. Und wenn man die Systemaufrufe hier einfach mal anschaut, die hier relevant sind, dann vielleicht hier bloß noch kurz, die übergebenen Parameter werden zunächst überprüft. Daraus bildet man so eine Datenstruktur in dem Systemaufruf. Dann geht das Ganze mit diesem Syscall ins Betriebssystem rein. Der wird ausgeführt und der Zustand wird gerettet. Das ist genau jetzt so der Ablauf, den ich vorher in der Zeichnung dort hatte. Und was ich jetzt an dem Beispiel nochmal kurz zeigen will, dass hier ein relativ einfacher Befehl, den Sie auf einer oberen Ebene geben oder auch im Programm schreiben mit so einem Systemaufruf, beispielsweise das Kopieren von einer Datei in eine andere Datei, dass damit eine ganze Menge an Systemaufrufen verbunden sind. Und wenn man sich jetzt den Ablauf hier anschaut, da habe ich als erstes, ich habe den Prompt, Angabe der Dateinamen. Ich habe hier die Eingabe vom Benutzer über die Tastatur oder über die Maus. Dann wird ein Open ausgeführt. Dann erzeuge ich die neue Datei. Dann habe ich möglicherweise eine Fehlerbehandlung, weil ich unter Umständen in dem Directory die Datei nicht erzeugen darf. Dann habe ich die Schleife, die Datei zu lesen. Und zwar das Ganze ist ja immer blockweise wird das Ganze gelesen. Und am Schluss habe ich dann, und zwar mit jedem Block, habe ich Lesen der Eingabedatei und Schreiben, auch ein Systemaufruf. Dann Schließen beider Dateien und dann Ausgabe auf dem Bildschirm. Und jetzt muss man sagen, jeweils ein Systemaufruf. Also hier jeweils ein Systemaufruf. Und man hat hier genau das, was ich vorher gezeigt habe, Anwenderprogramm, Syscall, Betriebssystemkern, die Funktion ausführen, zurückkehren, wieder in der Anwendung, nächstes und so weiter und so weiter. Und für jedes von denen habe ich also genau hier, habe ich genau hier einen Systemcall. Und damit muss man sich ja vorstellen, dass mit jedem Systemcall mache ich rettendes Kontext nach Beendigung, die entsprechend ladendes Kontext. Und da sieht man schon, was da an Overhead stattfindet. Bei so relativ einfachen Systemdiensten durch das Wechseln vom User-Mode oder Benutzermodus in den Systemmodus. Also das kommt, das Hin- und Herwechseln ist mit einem ganz schönen Aufwand an sich verbunden. Gut, damit würde man an der Stelle hier schließen und würden dann beim nächsten Mal mit Realisierung von Threads weitermachen. Und dann auch nochmal mit dem Scheduling vom Betriebssystemkern. Dankeschön.